Psst, hören wir mal genau zu. Ein Vogelkonzert. Das ist ja immer auch so der Anfang des Morgens. Und im Frühling sind es genau diese Konzerte, die das Leben und einen neuen Tag ankündigen. Und spätestens seit dem berühmten Satz, es war die Nachtigall und nicht die Lerche, wenn Shakespeares Julia Romeo in der Liebesnacht anfleht, im Liebesnest zu bleiben, wissen wir, dass Vogelgesang Lebenselixier ist. Und es gibt noch zig, hundertfach andere Beweise, die uns zurufen, Vögel sind ein unfassbar kostbares und wertvolles und wichtiges Gut, das es zu schützen gilt. Das weiß vor allem einer. Ganz genau, nämlich, ich würde mal fast sagen, Deutschlands bekanntester Ornithologe, Professor Peter Berthold, der heute mein Gast hier in der Redezeit ist. Schönen guten Tag, Herr Berthold.
Ja, guten Tag, Jusjatz.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie eigentlich meinen, dass Vögel oder der Schutz der Vogelarten mit ins Wahlprogramm gehoben werden muss. Vermutlich anlässlich der Diskussion heute um das Thema Glyphosat. Würden Sie das nochmal unterstreichen, oder?
Ja, ganz sicher. Gar keine Frage. Und es ist eigentlich unfasslich, dass das nicht inzwischen längst erkannt worden ist, obwohl ja nun wirklich alle Welt vom Vogelsterben, vom Insektensterben spricht. Unsere Bundeskanzlerin mal Umweltministerin war und sich eigentlich in diesen Bereichen hervorragend auskennt, ist das eigentlich nahezu nicht zu glauben, was da trotzdem bei uns noch passiert.
Sie haben es gerade angesprochen, über 80% aller Vogelarten sind bereits aus dem Bestand verschwunden. Das hat natürlich auch was mit dem Insektensterben zu tun. Wie würden Sie tatsächlich diese Situation beschreiben? An welchem Punkt stehen wir da?
Also zunächst eine kleine Korrektur. Nicht 80% der Vogelarten sind ausgestorben, sondern wir haben in Deutschland seit 1800 80% der ehemals vorgekommenen Vogelindividuen verloren. Mhm. Es gibt schon fast alle Arten noch bei uns, aber zum Teil in kümmerlichen Restbeständen. Ganz ausgestorben sind inzwischen 10 Arten, die bei uns überhaupt nicht mehr vorkommen. So, und wenn man nach den Ursachen schaut, dann ist eine der ganz wesentlichen Ursachen für den dramatischen Rückgang seit ungefähr 1950, 60. Bis dorthin waren nämlich mäßig nur 15% seit 1800 und danach sturzbachartig bis in die heutige Zeit. Und dafür ist in ganz, ganz großem Umfang verantwortlich die entsetzliche Abnahme von verfügbarer Nahrung für unsere Vögel. Das sind zum einen die Insekten im Sommerhalbjahr, die für die Jungenaufzucht gebraucht werden, und dann natürlich auch die ganzen Feinsämereien von kleinen Pflanzen, die früher wildlebende Pflanzen hießen, dann aber von den Landwirten Unkräuter genannt wurden, und dann hatte man allen Grund, sie auszurotten.
Wie ist man da eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass unsere Vogelwelt dann immer ärmer wird?
Naja, also die Ornithologen sind ja, sagen wir mal, hellwache Bürschchen, die von morgens bis abends in der Gegend rumrennen und jeden Vogel möglichst aufschreiben, zählen und so weiter, ähnlich wie Briefmarken sammeln. Und das nicht erst seit heute, sondern wir haben Vogelbeobachtungen zurück bis ins 15., 16. Jahrhundert. Sehr genau, damals wurden zum Beispiel schon die Einflüge der Seidenschwänze registriert und geprüft, ob sie mit der Pest zusammenhängen. Und danach wurde gezählt, sodass um 1850 schon eine große Arbeit erschien von dem damaligen Altmeister der Ornithologie, der schon über die Rückgänge der meisten Vogelarten jammerte, Meisen, Nachtigallen, Grünfinken und so weiter. Und diese Zählungen haben eigentlich stark zugenommen. Denken Sie nur bis heute zur Stunde der Gartenvögel des NABU. Also darüber gibt es ganz, ganz verlässliche Zahlen, die zum Teil wesentlich besser sind als etwa die Volkszählungszahlen in unserem Land von der Bevölkerung, wo man ja immer wieder staunt, wie viele Fehler da vorkommen.
Und würden Sie auch sagen, dass das Artensterben sich nicht nur auf spezielle Regionen bezieht, sondern tatsächlich auch ein weltweiter Prozess ist?
Also ich habe in meinem gerade veröffentlichten Buch im Mai unsere Vögel, warum wir sie brauchen, wie wir sie schützen können, mal die ganzen Unterlagen zusammengestellt für Deutschland, für Europa und für die ganze Welt. Und das nicht nur für Vögel, sondern für alles, was da bei uns kreucht und fleucht an Pflanzen und Tieren. Und wir können sagen, wir haben Rückgänge in aller Welt. Wir haben große Rückgänge in Europa, sehr starke Rückgänge auch in Deutschland. Und zwar nicht nur bei Vögeln, sondern bei allem, was bei uns vorkommt, egal ob das ganz einfache Algen sind, etwas höherwertige Pflanzen, Vögel. Die Vögel liegen in der Stärke des Rückgangs so ungefähr in der Mitte. Es gibt also Arten oder Gruppen von Arten, die noch stärker zurückgehen, etwa empfindliche Algen oder Fische in hochbelasteten Gewässern. Die Vögel liegen so ungefähr in der Mitte. Da kann man sich vorstellen, wie dramatisch das Artensterben ist, der Artenrückgang, der Rückgang der Biodiversität, wenn wir feststellen, dass die Vögel seit 1800 um 80% zurückgegangen sind. sind. Das heißt, wir leben heute noch mit einem Restsockel oder Bodensatz, um es mal salopp zu formulieren, von ungefähr 20%. Das ist nicht mehr allzu viel.
Sie beobachten das Ganze jetzt nicht schon seit 150 Jahren, aber doch schon eine ganze Weile als Ornithologe. Welche Vogelstimme fehlt Ihnen denn am meisten?
Ja, also es fehlen inzwischen ganz viele und manche sind inzwischen so selten geworden, dass wenn ich sie nicht aus der Jugendzeit gut kennen würde, würde ich sie gar nicht mehr erkennen. Ich will mal ein paar nennen. Gartenrotschwanz zum Beispiel. Ein Vogel, der früher wirklich in jedem Schrebergarten und fast in jedem Hausgarten gesungen hat. In der kleinen Gemeinde Möckingen, in der sich unser Institut, die Vogelwarte Radolfzell, befindet, gab es früher über 50 Brutpaare. Heute haben wir noch vielleicht 50 Paare um den ganzen Bodensee herum. Das heißt, in den meisten Frühjahren höre ich keinen einzigen Gartenrotschwanz mehr singen. Dasselbe gilt etwa für das Braunkehlchen. Oder der Wendehals, der früher auch bei uns in jedem Streuobstbestand gerufen hat, sein Gek. Da muss man heute lauschen und horchen, ob man im Frühjahr wenigstens mal irgendwo einen zu hören bekommt. Oder das langgezogene Zied oder Djä des Kiebitz, der bei uns früher in jeder Wiese am Bodensee zu Hause war. Ich habe in den letzten 3 Jahren gar keinen Kiebitz gesehen, weder zur Brutzeit noch auf dem Durchzug. Und wenn ich nicht nach Norddeutschland fahre oder in irgendwelche Gebiete, in denen es noch ein bisschen besser aussieht, sehe ich einfach jahrelang keinen einzigen Kiebitz mehr. Also diese Arten sind praktisch so weit weggestorben, dass sie in großen Gebieten kurz vor dem Aussterben stehen und da ist auch wenig Hoffnung auf Besserung.
Haben Sie das kommen sehen?
Ich sage mal so, wir haben es seit langer, langer, langer Zeit befürchtet. Ich habe ja bereits 1973, also das ist schon eine ganze Zeit her, ein sehr ketzerisches, aufweckendes, aufschreckendes Papier geschrieben, damals in den Mitteilungen der Max-Planck-Gesellschaft, was mich fast meine Stelle gekostet hätte, und habe damals schon von dem leisen Einzug des stummen Frühlings gesprochen. Das heißt also, ich war mir damals schon bewusst, dass sich da Schlimmes anbahnt. Ich muss allerdings sagen, es war so, ich habe auf der einen Seite gewarnt, auf der anderen Seite habe ich immer noch gehofft, dass die Regierung, die Verantwortlichen im Naturschutz, die Landwirtschaft und so weiter und auch die Bevölkerung doch noch die dramatischen Rückgänge so rechtzeitig erkennen würden, dass etwas dagegen getan würde. Aber das ist ja bis heute nicht der Fall. Wirklich bis heute, kann man sagen. Wenn Sie die roten Listen anschauen, egal ob das jetzt für Pflanzen oder für Vögel oder für Fische oder so, die werden jedes Jahr ein Stückchen länger. Und da können sich Leute wie die Frau Hendricks das maulfußlich reden, dass endlich was gemacht werden muss. Unser guter Landwirtschaftsminister geht her gestern und lässt Glyphosat um 5 Jahre in der Anwendung verlängern mit seiner Stimme, ganz entscheidend für den ganzen EU-Bereich. Das ist schlichtweg unfasslich und das hätte ich mir nicht gedacht.
Wenn wir an dem Punkt gerade sind, dann erzählen Sie uns doch auch noch mal tatsächlich, welche Bedeutung die Vögel in unserem Ökosystem haben.
Ja, also die Vögel sind nicht etwa ein ästhetisches Problem, dass man sagen kann, naja, sie erfreuen uns morgens, wenn sie aufwachen, wenn sie singen, sie erfreuen uns, wenn sie ans Futterhaus kommen. Vögel sind ein ganz, ganz wichtiges Glied in unserem gesamten Ökosystem, was jedermann einleuchten wird, natürlich als Schädlingsvertilger. Und holländische Meisenforscher haben in ausgesprochen sorgfältigen Untersuchungen nachgewiesen, dass drei Kohlmeisenpaare in einem Hektar ökologisch betriebener Apfelplantage, also wo kein Gift gespritzt wird, im Gegensatz zu den Bodenseebereichen etwa, wo wir bis zu 25 Spritzungen im Jahr haben, dass diese 3 Paare Kohlmeise ungefähr die Hälfte aller dort auftauchenden Schädlinge für die Äpfel ablesen und vernichten können, sodass im Grunde genommen der Einfluss durch Schädlinge auf die Äpfel ganz stark reduziert ist. So, wenn wir heute in die Apfelplantagen hineinschauen und feststellen, dass dort so gut wie gar keine Kohlmeise mehr vorkommt, dann kann man sich vorstellen, was dort los ist. Und das gilt natürlich genauso für Blaumeisen und für Braunkehlchen und so weiter. Die alle haben ganz wichtige Funktionen und jede Vogelart, wie übrigens jede Tierart, die irgendwo ausfällt, reißt irgendwo eine Lücke in das gut funktionierende Ökosystem. Und damit werden die Ökosysteme immer instabiler.
Und deswegen natürlich regt sie das total auf. Jetzt gerade, was in Berlin auch geschehen ist mit dem CSU-Agrarminister, übrigens Thema auch bei uns im Tagesgespräch um 10 nach 12. Sie haben jetzt nun aber schon seit einigen Jahren, sind Sie aktiv geworden und wollen etwas tun, damit letztlich ja der Bestand, der noch da ist, auch geschützt wird. Wie sieht das genau aus?
Ja, also jammern ist die eine Seite, die ist wichtig, um Leute auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Aber wenn man es nur beim Jammern belässt, das ist natürlich nie gut, noch nie gut gewesen. Das ist auch nicht, entspricht auch nicht meinem Naturell. Und wir haben uns deswegen schon sehr, sehr früh, nämlich schon 1988, überlegt, was man eigentlich tun könnte, um gegen den Rückgang der Biodiversität, gegen das Artensterben irgendetwas ins Feld zu führen. Uns ist früh klar geworden, eine Reökologisierung der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, also aller Äcker und Wiesen, die wir haben, das kommt nicht mehr in Frage. Dazu sind wir einfach zu viele Leute, dazu brauchen wir zu viele Lebensmittel. Der Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen war damals schon groß, der wird jetzt durch Klimaerwärmung, Verwüstung, Ausfall von Anbaugebieten in vielen anderen Ländern immer stärker. Das ist also nicht machbar. Wir haben uns damals überlegt, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dagegen zu steuern? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn wir uns etwa dazu aufraffen würden, im Wirkungsbereich jeder politischen Gemeinde, also jedes Dorfes, jeder Stadt, sozusagen Oasen aus Menschenhand für Tiere und Pflanzen neu zu schaffen durch Renaturierung. Also wieder Teiche anlegen, Tümpel anlegen, ökologisch betriebene Wiesen, die so ungefähr 10-15% der Gemeindeflächen ausmachen würden. Das war damals unser Konzept. Wir haben das 1988 Helmut Kohl vorgetragen. Der war auch recht angetan. Klaus Töpfer war ganz begeistert. Und schon der damalige Landwirtschaftsminister Ignaz Kiekle hat die ganze Geschichte zu verhindern gewusst, sodass wir noch eine ganze Zeit lang warten mussten. Und dann hatte ich aber nach meiner Emeritierung Gelegenheit, mit Hilfe von Heinz Sielmann und seiner wunderbaren Sielmann-Stiftung, dieses Projekt Renaturierung, Anlage von Biotopen im Äther jeder Gemeinde in einem Großversuch am Bodensee in Angriff zu nehmen. Das machen wir jetzt seit über 10 Jahren, haben über 100 solche Biotope eingerichtet, im Wert von etwa 4-5 Millionen Euro, und das funktioniert fantastisch. Also da haben wir wirklich in sozusagen Arche Noahs aus Menschenhand im Bereich jeder Gemeinde ein Wiederaufleben von Artenvielfalt, was selbst mich als Optimisten einfach vom Hocker gehauen ist. Unvorstellbar, was da an Leben wieder aufkommt. Und das ist ein Konzept, das sollte ganz rasch deutschlandweit umgesetzt werden.
Wie kann ich mir das vorstellen? Mit wem konkret vor Ort haben Sie dann zusammengearbeitet? Sind das einfach auch normale, sage ich mal, Nachbarn, die gesagt haben, okay, ich mache da mit, wir bauen ein Biotop zusammen? Wie haben die Menschen reagiert auf ihre Idee?
Also der Nachbar allein reicht nicht aus, weil wenn wir Flächen aus der Nutzung herausnehmen, dann sind das natürlich in der Regel größere Flächen, also mindestens 1 Hektar, 2 Hektar, ideal sind so ungefähr 5 Hektar, und sagen wir mal ein Weiher von 1 Hektar und dann Umland von 4-5 Hektar, vielleicht noch ein paar Viehweiden außenrum. Das ist dann schon ein größerer Batzen. Dazu muss man mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Wir müssen Flächen nehmen, die Landwirten nicht wehtun, sondern die von ihrer Nässe, Feuchtigkeit, Minderertragsleistung her entbehrlich sind. Dann brauchen wir natürlich Behörden, die uns helfen, diese Flächen umzugestalten, also Ausnahmegenehmigung wasserrechtlicher, naturschutzrechtlicher, bodenrechtlicher Art und Weise. Das heißt, die Landratsämter sind dann gefragt und natürlich die Bevölkerung, die am Anfang ein bisschen skeptisch war, aber sehr schnell positiv gestimmt war, nachdem sie gesehen hat, was da entsteht. Unser Erstlingswerk, der sogenannte Heinz Sielmann, war ja bei Billafingen. 1,5 Hektar Wasserfläche, 5 Hektar Umland und dann noch schöne Weiden drumherum mit Wasserbüffeln und Rindern. Das ist ein solches Paradies geworden, in dem sich Vogelarten von der Ausgangssituation um die 100 herum auf jetzt fast 200 erhöht haben, in dem Schmetterlinge fliegen wie früher, Blumen blühen, wie es die alten Leute aus ihrer Jugendzeit gewohnt waren, da praktisch tagtäglich gerne hingehen und sich daran erfreuen. Das hat in der Bevölkerung richtige Begeisterungswellen hervorgerufen, sodass wir heute gar keine Probleme haben, mit der Bevölkerung diese Sachen weiter umzusetzen.
Und wie genau sieht das aus, diese Umsetzung? Was sind da im Moment die nächsten Schritte?
Also die nächsten Schritte sind, wir haben jetzt am Bodensee so viel Erfolg, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir eigentlich wieder über den Tellerrand hinausschauen und das alte Konzept wieder aufleben lassen, deutschlandweit. Und dafür war natürlich gedacht, das Buch, was ich bei Ullstein geschrieben habe, unsere Vögel, warum wir sie brauchen, wie wir sie schützen können, das hat ja den Untertitel, jeder Gemeinde ihr Biotop. Und das ist so eine Art Kochbuch für diese Neugestaltung eines Biotopverbundes im Rahmen jeder Gemeinde in Deutschland. Und das hat schon, kann man sagen, eingeschlagen wie eine kleine Bombe. Wenn ich nur denke an die vielen Sendungen, zu denen ich eingeladen war, Funk, Fernsehen und so weiter, sodass wir inzwischen nach kurzer Zeit, das ist ja gerade erst mal im Mai erschienen, eine regelrechte Flutwelle von Anfragen haben aus allen möglichen Ecken Deutschlands, von Flensburg bis Garmisch und von der französischen Grenze bis hinten an die Oder, sodass ich im Augenblick sozusagen
voll viel zu tun haben.
Ja, nein, das ist gar nicht mehr zu schaffen. Ich kann zwar kurz antworten und sagen, toll und so weiter und so fort, aber das ist gar nicht zu bewältigen. Deswegen habe ich der Sielmann-Stiftung vorgeschlagen, wenn wir nicht ganz viel Idealismus und Euphorie verpuffen lassen wollen, dann um Gottes Willen sofort eine Stelle einrichten, damit wir jemanden haben, der sich ab 1. Januar hauptamtlich um diese Umsetzung kümmern kann. Das hat die Sielmann-Stiftung auch gemacht und es wird also jetzt am 1. Januar eine junge Dame bei uns in unserem Büro in Stockach anfangen, wo wir schon eine Stelle von der Sielmann-Stiftung haben und die wird sich dann um die Umsetzung jeder Gemeinde ihr Biotop deutschlandweit kümmern. Wir haben noch ein weiteres Projekt laufen, was zurzeit mit dem BMU verhandelt wird. Wenn das klappt, kriegen wir noch weitere Unterstützung und damit sind wir jetzt erstmals auf einem guten Weg, tatsächlich Fuß zu fassen in ganz Deutschland und das ist natürlich der absolute Traum.
Werden wir noch mal ein bisschen konkreter. Sie sagen selber oder sind schon seit langem halten Sie ein Plädoyer dafür, dass man ganzjährig auch füttert, weil letztlich im Winter, Sie haben es eingangs auch schon angedeutet, die Vögel im Moment auch viel zu wenig Nahrung haben, vor allem eher sogar auf dem Land als in der Stadt, oder?
Ja, also das ist eine ganz andere Schiene. Die Biotopschiene, das ist natürlich das ganz Ideale. Und wenn wir das in den nächsten 10 Jahren schaffen könnten, dass wir in jeder Gemeinde wenigstens ein Biotop haben, dann hätten wir schon mal eine ganz, ganz solide Basis für Artenerhalt. Das andere sind die Vögel und das Futter. Und früher sind ja die Vögel bei uns in Deutschland begeistert im Winter gefüttert worden. Dann gab es so ein bisschen so eine Gegenbewegung von verschiedenen Vogelschutzverbänden, die gesagt haben, ach, Vögel füttern, das ist Piepmatzologie von gestern, Nistkästen aufhängen auch. Wir machen heute politischen Naturschutz, wir wollen in der Politik was bewirken, umsetzen und so weiter. Darüber sind die Vögel vergessen worden. Da haben wir gegengesteuert und haben gesagt, Vogelfüttern ist etwas, was jedermann tun kann, solche Biotope einzurichten, das dauert lange. Vögel füttern können Sie ab heute Nachmittag, indem Sie jetzt nach der Sendung zum Däner gehen oder in die ZG oder so Raiffeisen, einen Sack Vogelfutter kaufen, ein Futterhäuschen auf den Balkon stellen, Futter reinstreuen und vielleicht, wenn Sie Glück haben, ist eine Stunde später die erste Meise da, dann geht's los. Und natürlich ist inzwischen die Nahrungsverknappung ganz entsetzlich im Sommer, der Insektenmangel, der so groß ist, dass wir heute durchaus Vögel haben, die aus Afrika zurückkommen. Gartenrotschwanz zum Beispiel, gerade eine Arbeit in der Schweiz darüber veröffentlicht worden. Die schauen sich um, stellen fest, hier hat es ja gar keine Insekten mehr. Und dann reichen die wenigen Insekten unter Umständen gar nicht mehr, um im Körper des Vogelweibchens genügend Eier zu produzieren, dass sie Eier legen kann. Oder sie legt die Eier, kann sie auch noch ausbrüten. Dann kommen ein paar Tage mit schlechtem Wetter und sie hat zu wenig Futter, um die Vögel überhaupt noch, die Jungvögel füttern zu können. Und die gehen ein. Und im Winter sieht es so aus, dass wir heute in den vollkommen ausgeräumten Landschaften, wo mit Glyphosat, um mal dieses Wundermittel wieder zu nennen, was unser Herr Schmidt uns gerade für weitere 5 Jahre beschert hat, jedwedes Unkräutlein totgespritzt wurde, sodass nach dem Abernten eines Weizenfeldes oder eines Maisackers, Kartoffelfeldes, nicht ein einziges Körnlein von irgendeinem einzigen Unkraut übrig geblieben ist. An den Straßenrändern ebenso wenig, weil dort die Bauhöfe bis zum letzten Millimeter alles runtergesäbelt haben. In den Wiesen ebenfalls nicht, weil die bis zu 5 oder 7 Mal gemäht werden und keinerlei Samen mehr produzieren können. Wenn Sie da rausgehen mit so einem Reagenzgläschen und mal versuchen, so viel Samen zusammen zu sammeln, wie etwa Ihr Kanarienvogel für einen Tag braucht, da können Sie das ganze Wochenende in der Gegend rumspringen. Sie kommen mit einem leeren Gläschen zurück. Und so geht es auch den Vögeln in der freien Natur. Und deswegen ist Füttern am Futterhaus heute absolut notwendiger, sinnvoll und förderlicher Vogelschutz zum Überleben von unseren armen Piepmätzen, die draußen nichts mehr zu fressen finden.
Ich würde vorschlagen, Professor Börder, Sie rufen auch noch mal an um 10 nach 12. Da ist das nämlich hier Tagesgespräch bei uns heute, das Thema Glyphosat. Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über die Bedeutung der Vögel fürs Ökosystem und was man machen kann, damit man den Bestand hält und schützt. Trotzdem würde ich gerne von Ihnen zum Schluss auch einmal nochmal auf diese wunderbare, auch ästhetische Seite des Vogels schauen, indem Sie nochmal vielleicht kurz beschreiben, warum Sie eigentlich sich so in diese Tiere verliebt haben.
Tja, das ist einfach passiert. Ich hatte großes Glück, dass dass ich in der Kindheit nicht an irgendwelchen iPhones hing, in vornübergebeugter Haltung, sondern noch offenen Ohres und Auges durch die Landschaft laufen konnte. Und da, wo ich herkomme, aus Ostsachsen, Zittau, gab es damals noch eine reichhaltige Vogelwelt und plötzlich sah ich irgendwo im Gebüsch leuchtend rote Gimpel, kurze Zeit drauf, Schwanzmeisen, diese kleinen Federböllchen mit dem ganz langen Pfannenstielchen, Schwänzchen. Ich sah plötzlich mit blitzendem Blau einen Eisvogel über den Mühlbach fliegen und da war es eigentlich passiert. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, diese herrlichen Lebewesen, die musst du näher kennenlernen, da musst du wissen, wie die leben, was die machen. Da war es eigentlich geschehen.
Ist es eigentlich auch so, dass man letztlich die Vögel, ja egal wo man ist, sie kommen auch so nah ran irgendwie ans Leben, ob sie nun auf der Fensterbank sitzen, ob sie im Garten sitzen, auf dem Balkon, egal wo wir hinreisen, überall begrüßen uns letztlich auch Vögel, oder?
Ja, das ist das, was es leicht macht, mit Vögeln umzugehen. Deswegen sind Vögel auch die beliebtesten Lebewesen von allen, die wir kennen, weil wir sie auch tagtäglich als Kumpane um uns haben. Wenn Sie denken, in Berlin gibt es bis zu 300 Vogelarten, die man dort sehen kann. Und die sieht man auch im Laufe von einer Reihe von Jahren. Die ungefähr 25 Fischarten, die in Berlin leben, davon sehen Sie vielleicht, wenn es gut geht, mal einen gebraten auf dem Teller. Weil die anderen in irgendwelchen trüben Spree Seitenkanälen oder so, die sehen sie nicht. Oder auch die ganzen lieblichen kleinen Säugetierchen, wie was weiß ich, Spitzmäuse, andere Mäuse, Haselmaus und so weiter. Die sind entweder nachtaktiv oder leben unter der Erde oder beides. Ja, da kriegen sie vielleicht mal eins in der Mausefalle zu sehen, aber oder mal vorbeihuschen. Und das war es auch schon. Während so ein Piepmatz, wenn sie im Stadtpark sind, der sitzt 2 Meter neben ihnen und singt sie fröhlich an, holt sich unter Umständen ein bisschen was von dem Brötchen, was sie gerade haben, fallen lassen. Kotet ihn auch mal auf Jackett, mit dem sie da zu irgendeiner wichtigen Veranstaltung sollten,
soll ja
wo sie
Glück
dann auch
bringen.
Ein bisschen beschäftigen und so weiter. Also das sind einfach Begegnungen, die einen sozusagen tagtäglich einbinden und die dann eben zeigen, Vögel sind sozusagen jedermann, mit dem wir zusammenleben.
Und es sind vor allem auch Begegnungen, das merke ich selber als absolute Stadtfrau, als Stadtmensch, wo Kinder auch ganz schnell letztlich, wenn man einen Vogel anlocken konnte durch Vogelhäuschen, durchs Futter, wo man einfach schon ganz viel lernen kann, auch ein bisschen über die Natur und wie es funktioniert draußen.
Absolut. Also das sind Vögel die idealen Schrittmacher, das ist gar keine Frage. Insekten ist sehr viel schwieriger. Die meisten bewegen sich kaum oder sind schwer in die Hand zu nehmen und so weiter. Vögel sind lieblich, nett. Gerade im Winter am Futterhaus ist es für Kinder natürlich wie ein Kinofilm, der draußen abläuft, wenn man sieht, was da kommt, zankt, streitet und so weiter. Alle möglichen Tricks anwendet, um an Futter zu kommen. Also das ist schon ein großartiges Leben.
Wie sehr tatsächlich schmerzt es Sie auch selber, wenn man sieht, dass der Vogelbestand zurückgeht im Moment? Als Ornithologe tatsächlich wirklich, wo Sie wirklich sagen, das berührt mich so sehr, dass es mich auch weiter, Sie sind ja jetzt auch nicht so der allerjüngste, aber natürlich immer noch total jung, aber das ist für Sie so eine Sache, was Sie eigentlich tatsächlich machen, bis Sie umkippen.
Ja, also ich werde versuchen, natürlich die Idee jeder Gemeinde ihr Biotop und überhaupt Biotope einzurichten und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung wieder dahin zu bringen, wo es früher mal war, nämlich positiv zum Naturschutz und zum Erkennen, dass der ganze Natur- und Artenschutz ja nicht irgendeine nette Beschäftigung ist, sondern das ist unsere absolut notwendige Überlebensversicherung. Wenn wir nicht ganz viel Artenvielfalt behalten, werden unsere Ökosysteme irgendwann zusammenbrechen und nicht etwa in 100 Jahren, sondern vielleicht schon in 20 Jahren. Denken Sie, wir haben jetzt am Bodensee so wenig Insekten, dass die Bestäubung unserer Obstanlagen gefährdet ist und wir haben natürlich keine Bevölkerungsmengen wie etwa in China oder Gastarbeitern aus Mexiko und Kalifornien, die dann in die Bäume klettern und mit dem Pinsel diese Bäumchen bestäuben. Und das ist kein Gespenst für die nächsten 50 Jahre. Das kann in 10 Jahren bei uns passieren. Und deswegen ist es also schon wirklich an der Zeit, sich ganz stark für den Erhalt von vielen Arten und auch von vielen Vögeln einzusetzen. Daran werde ich arbeiten, solange es geht. Ob es gelingen wird, wissen wir noch nicht. Und im Übrigen, unsere Vögel werden in großer Zahl überleben. Die werden auch die Zeit überleben, wenn wir es nicht schaffen, als Homo horribilis oder Homo suicidalis doch noch die Kurve zu kratzen.
Herr Professor Berthold, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier heute in der Redezeit und Ihnen noch ganz viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit.
Ja, danke, sehr gerne.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.